Und ich lese dafür den Text vor, der steht in Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Lukas 14, 15 bis 24. Als ein Mann, der mit Jesus am Tisch saß, das hörte, rief er aus: Gesegnet sind die, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis: Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat, ihn deshalb zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade 5 Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war, und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und bitte jeden, den du findest, zu kommen, damit das Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet habe. Gott, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst heute durch die Bibel. Aber ich bitte dich, dass du auch René benutzt, um ja noch mehr Gedanken dazu zu haben, dass du ihm gute Worte schenkst und dass du uns ja offen machst dafür. Amen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf herzlich einladen, wer seine Bibel dabei hat, Lukas 14 aufzuschlagen und einfach mit in den Text heute Morgen reinzuschauen. Dieses Gleichnis von Jesus, dieser Text ist eines der autobiografischsten Gleichnisse, die Jesus jemals erzählt hat für mich. In diesem Gleichnis vom großen Fest öffnet uns Jesus sein Herz in einer Weise, wie wir das in keinen anderen Gleichnissen, so finde ich, lesen können. Hörst du die Freude in seiner Stimme? Kommt, alles ist bereitet, alles ist fertig und komm. Und hörst du die Traurigkeit in seiner Stimme? Aber sie fingen alle an, Entschuldigung vorzubringen. Und hörst du die tiefe Sehnsucht, die erfüllt ist von Leidenschaft, von Passion, wo er zum Ende des Gleichnisses sagt, damit mein Haus voll wird? Jesus ruft uns. Er ruft uns in das Abenteuer hinein der Nachfolge. Kommt zu mir und folgt mir nach, sagt er. Ein Ruf zu einem Leben, das eine ganz andere Qualität verspricht. Eine Einladung, in eine Beziehung mit Gott zu treten. So persönlich, so innig, so tief wie nichts anderes auf der Welt. Es ist ein Aufruf, sich ihm anzuschließen, teilzuwerden von seinem Königreich unter seiner guten Herrschaft. Es ist ein Aufruf zu einer ganz anderen Qualität von Leben. Ganz erfüllt, reich beschenkt, so lebendig, so erfrischend, so verschwenderisch, so tief, so gut, so lecker. Und das beste Bild, um das Leben mit Jesus zu beschreiben, ist und bleibt ein großes Fest. Immer wieder nutzt Gott dieses Bild in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, um das Leben zu beschreiben, das er uns schenken möchte. Ein Fest. Und als Jesus dieses Thema hier aufgreift in diesem Gleichnis, steigt er damit in ein Gespräch ein, was 700 Jahre zuvor begonnen hat. So lesen wir in Jesaja 25 die prophetischen Worte, dass der Herr ein großes Fest für alle Völker ausrichten wird, mit köstlichem Essen, mit erlesenem Wein. Der Tod wird für immer beseitigt sein. Der Herr wird die Tränen aus allen Gesichtern abwischen. Und wir werden jubeln, dass er der Retter ist. Und am Ende der Bibel zeigt uns die Offenbarung das wohl größte Fest aller Zeiten auf. Die Hochzeit des Lammes von Jesus und seiner Braut der Gemeinde. Ein Hochzeitsmahl, wo man sich glücklich schätzen darf, da dabei zu sein. Der Aufruf zur Nachfolge ist die Einladung, an dem Fest, an der Party überhaupt teilzunehmen. Und ja, eine Party bedeutet auch Aufwand. Die Teilnahme am Fest ist auch mit Herausforderungen, mit Opfern verbunden. Und das verheimlicht uns Jesus an keiner Stelle. Lest mal weiter, was nach Kapitel 14 folgt. Seine Jünger erleben Herausforderungen, Frustration und Trauer auf ihrem Weg, ihm nachzufolgen, ihn groß zu machen und ihn zu ehren. Am Ende folgen wir dem einen, der in Jesaja 53 als der Mann mit Schmerzen, als der mit Krankheit Vertraute bezeichnet wird. Der verachtet, geschlagen und erniedrigt wird. Wir folgen dem einen, der sich selbst hat hinrichten lassen und uns auffordert, jeden Tag das Kreuz auf uns zu nehmen. Aber all dieser Schmerz, diese Herausforderung und Trauer gehört zum Leben in der Nachfolge. Ein Leben, ganz erfüllt, reich beschenkt, so lebendig, so frisch, so verschwenderisch, so gesund, so lecker, so schmackhaft, dass trotzdem nur von einem Fest die Rede sein kann. Kannst du die Freude von Jesus hören? Und kannst du die Enttäuschung in seiner Stimme hören? Da ist er, der große Gastgeber. Gott selbst lädt uns ein. Mit offenen Armen steht er dort und sagt, kommt, kommt her. Alles ist fertig für euch. Und dann sind sie da. Dann sind wir da und fangen an, uns zu entschuldigen. Bringen Ausreden vor. Es ist wichtig zu betonen, dass in diesem Gleichnis von Lukas 14 Jesus nicht über die Menschen spricht, die diese Einladung das erste Mal hören. Er spricht zu Menschen, die das schon oft gehört haben und die es verstanden haben. Er spricht zu Leuten, die das bereits gehört haben, dass sie eingeladen zum Festmahl und die haben zugesagt, dass sie kommen werden, wenn es Zeit wird, wenn die Glocke schellt. Und als sie dann zu diesem Abendessen gerufen werden, bringen sie Ausreden vor und entschuldigen ihr Kommen. Kenneth Bailey ist Missionstheologe. Kenneth hat die meiste Zeit seines Erwachsenenseins mit dem Studium der Evangelien im Nahen Osten verbracht. Und er hat ein, ich finde, tolles Buch geschrieben, das heißt Jesus war kein Europäer. Und darin erklärt er die kulturelle Dynamik in Jesus seinem Gleichnis. Er erklärt uns, dass ein Gastgeber eine gewisse Sorte und eine gewisse Menge an Fleisch haben musste bei diesem Fest. Und die Menge, die er auftischen musste, liegt natürlich an der Anzahl der Gäste. Das kennen wir auch. Der Gastgeber verschickt also die Einladung und die Leute geben daraufhin eine Rückmeldung. Ja, ich werde kommen, ich bin dabei oder nein, ich kann leider nicht kommen. So bestimmt die Anzahl der Gäste, welches Fleisch und welche Menge vorbereitet werden muss. Wenn 2 bis 4 Personen kommen, gibt es Hühnchen. 5 bis 8 wird die Ente zubereitet. 10 bis 15 gibt es die Ziege. 15 bis 35 gibt es dann das Schaf und ab 35 bis 75 das Kalb. Die Entscheidung, welches Fleisch und welche Menge zubereitet wird, liegt maßgeblich an der Zahl der Personen, die zugesagt haben, zu kommen. Und Bailey sagt weiter, sobald dieser Countdown startet und nicht mehr gestoppt werden kann, das geeignete Tier geschlachtet und zubereitet wird, musste das Fleisch noch an diesem Abend gegessen werden. Warum? Den Kühlschrank gibt es erst seit 1830 im Kaufmarkt. Es wird schlecht sonst. Der Gastgeber hat den ganzen Tag damit verbracht, das Essen zuzubereiten für die eingeladenen Gäste und lässt nun durch seinen Diener verkünden, kommt, alles ist bereitet, das Fleisch ist zubereitet, es ist Zeit zu feiern. Kommt, das steht hier im Präsens, ja, kommt, alles ist bereitet, kommt, kommt weiter. Die Gäste befinden sich bereits in einem Prozess des Kommens und werden nun aufgefordert, sich konkret auf den Weg zu machen, der Einladung zu folgen, der sie bereits zugestimmt haben. Hörst du die Freude von Jesus? Kommt, alles ist bereitet und hörst du seine Leidenschaft, seine Passion hinten raus, dass mein Haus voll wird? Gottes Sehnsucht ist, dass sich die Party, dass sich dieses Festmahl füllt. Das spiegelt sein Herz wider. Das ist der Antrieb für alle missionarische Kraft. Und Gott wird nicht zufrieden sein, bis sein Haus voll ist. Und wenn du absagst, erstellt er eine neue Gästeliste. Meine Entscheidung oder deine Entscheidung, die Einladung abzulehnen, wird das große Fest weder verschieben noch aufhalten. Die Gästeliste wird erweitert. Kannst du die Enttäuschung in Jesus seiner Stimme hören? Aber sie fingen alle an, Entschuldigung vorzubringen. Der Retter der Welt schmeißt ein Fest. Und die, die eingeladen sind und zugesagt hatten, lassen sich entschuldigen und bringen Ausreden vor. Vielleicht kannst du diesen Schmerz nachvollziehen. Vielleicht kennst du jemanden, wo du gesehen hast, der braucht Hilfe. Und wenn der genau das tun würde, was ich ihm jetzt sage, dann würde es ihm so, so viel besser gehen. Er würde rauskommen aus seiner Not. Und dann sagt die Person, nein, danke, kriege ich anders hin. Und so fühlt sich Gott hier. Er ist der Schaffer der Welt. Er ist der, der uns gemacht hat. Er ist derjenige, der uns durch und durch und durch und durch kennt. Er ist der Schaffer der Welt. Und er möchte uns ein Leben in Fülle schenken, uns wiederherstellen, weil er genau weiß, was mir fehlt, was dir fehlt und was du hast und was du nicht hast. Er weiß genau, dass wenn du jeden Tag zu ihm kommen würdest, er weiß, wenn du jeden Tag zu ihm kommen würdest und wenn du ihm jeden Tag nachfolgen würdest, wenn du jeden Tag das tun würdest, was er dir sagt in seinem Leben, wenn wir nur unsere Beziehung zu ihm jeden Tag in die Tiefe bringen würden, dann würde er uns eine Lebensqualität geben. Wir würden sie erleben, die nur vergleichbar ist mit einem Fest, dem Fest überhaupt. Ich bin überzeugt, dass dieser Text genauso wahr ist wie vor 2000 Jahren. Und dass er uns genauso betrifft. Ich glaube, dass einige oder sogar viele von uns sagen, dass sie kommen werden, aber dass sie nicht kommen, wenn es Zeit ist. Einer der anwesenden Pharisäer hat es verstanden. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Die einzigen, die das Fest wirklich erleben werden und genießen können, sind die Menschen, die bei der Einladung kommt. Alles ist bereitet, alles stehen und liegen lassen und sich auf den Weg machen, Jesus, dem Auferstandenen, der uns unendlich liebt, nachzufolgen. Kannst du die Traurigkeit hören? Aber sie fingen alle an, ihre Entschuldigung vorzubringen. Der erste sagt, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagt, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagt, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Jetzt die Frage an uns. Was ist unsere Ausrede? Was ist meine Ausrede? Was ist deine Ausrede, wenn der Diener rumgeht und die Gäste ruft? Womit entschuldigen wir unser Kommen? Ich glaube, es gibt 3 Fakten. 3 Fakten über unsere Ausreden im Hier und Jetzt, die Jesus auch heute noch von uns hört. Erstens, die meisten Ausreden, die wir vorbringen, entsprechen nicht den wahren Motiven, warum wir die Einladung ausschlagen. Die meisten Ausreden, die wir nennen, entsprechen nicht der Wahrheit, warum wir den nächsten Schritt in der Nachfolge zu Jesus tun. Im Gleichnis sagt der erste Gast, dass er ein Stück Land begutachten müsste, das er gerade erst gekauft hat. Scheint irgendwie erstmal logisch und verständlich. Aber im Nahen Osten gibt es viel Wüste. Es gibt wenig landwirtschaftlich nutzbares Land. Und Ackerland zu kaufen war teils ein langer Prozess. Monate und Jahre konnte das dauern. Es war anspruchsvoll. Und bevor ein Bauer ein Stück Ackerland kauft, bringt er darüber alles in Erfahrung, was er kann. Der interessiert sich für die Qualität der Erde, der schaut sich die Entwässerung an und der wird sich hinstellen und gucken, wie die Wintersonne scheint, ob das alles perfekt ist. Und der Gast sagt, er habe gerade ein Feld gekauft, das er jetzt inspizieren muss. Ehrlich? Kenneth Bailey beschreibt das kulturelle Gegenüber für unsere westliche Kultur so, dass ein Mann seine Frau anruft, um ihr zu sagen, dass er später zum Abendessen kommt, weil er gerade per Telefon ein neues Haus gekauft hat und sich, nachdem er via Online-Banking die Überweisung getätigt hat, nun ans andere Ende der Stadt fährt, um es erstmalig zu besichtigen. Ich glaube, das ist absurd. Ich kenne keinen, der so sein Haus gekauft hat oder eine Immobilie, bevor er mit großer Sorgfalt geprüft hat. Der Diener geht also zum nächsten Gast, der ebenfalls seine Ausrede vorbringt. Er behauptet, nicht weniger als 5 Joch-Ochsen gekauft zu haben, 10 Ochsen so, die er nun begutachten müsste. Er kauft, ohne zu testen, ganz ehrlich, die Ausrede ist noch bescheuerter. Ein Bauer weiß, dass ein Joch-Ochsen wertlos ist, wenn die Tiere nicht gemeinsam zusammenarbeiten. Die müssen gleich stark sein, gleich ziehen und die müssen im gleichen Maße gleich ermüden. Und der Bauer bietet auch auf diese Ochsen, ohne sie zu testen und kauft sie. Und das soll der Gastgeber an dieser Stelle glauben. Das wäre so, als ob ich meine Frau um 17 Uhr anrufe und mich entschuldige, dass ich nicht zu unserem gemeinsamen Fest in der Straße, unser Straßenfest, eingeladen habe, weil ich gerade ein gebrauchtes Auto bei Michael gekauft habe und ich jetzt zu ihm fahre, um mich über Farbe, Fabrikat, Ausstattung und den Zustand zu informieren. Ich will ja schließlich wissen, ob das Ding überhaupt anspringt und fährt, nachdem ich es gekauft habe. Auch logisch. Die dritte Ausrede des Mannes ist frech. Er sagt, er habe eine Frau geheiratet und könne deshalb nicht kommen. Er bittet überhaupt nicht um Entschuldigung an dieser Stelle. Und das ist an sich erstmal für uns auch unhöflich, wenn das passiert, aber gerade in dieser Zeit des Mittleren Ostens eine Schande. Und er vermutet wahrscheinlich, dass seine Ausrede keine Begründung braucht. Es gab eine Vorgabe im Gesetz, die wir nachlesen können in 5. Buch Mose, wo es heißt, ein verheirateter Mann soll weder zum Kriegsdienst eingezogen, noch mit anderen besonderen Aufgaben betraut werden. Er soll ein Jahr frei von öffentlichen Verpflichtungen zu Hause verbringen dürfen, damit er mit der Frau, die er geheiratet hat, glücklich sein kann. Das hört sich gut an. Ich frage mich, wo das heute hin ist. Es gibt manche Dinge, die hätten wir aufrechterhalten sollen. Ein Jahr, um sich zu vergnügen und sich an die Ehe, an die Ehefrau zu gewöhnen. Der dritte Mann, der weiß sich im Recht. Denn das Gesetz gab ihm Recht an der Stelle, jegliche Einladung auszuschlagen, wozu er auch bereits schon Ja gesagt hatte. Aber wisst ihr, auf der anderen Seite hatte er aber auch die Freiheit, dennoch zu kommen, weil er hatte ja alle Zeit der Welt. Ich glaube, der Mann lügt. Ich glaube, dass er nicht gerade erst geheiratet hat. Der Gastgeber im Gleichnis hätte ihn niemals eingeladen. Der ganze Ort hätte gewusst, dass der Mann geheiratet hat. Der hätte eine Woche lange Hochzeitsparty geschmissen. Das hätte man gewusst. Was der Mann sagt ist, ja, ich habe gesagt, dass ich kommen werde, aber jetzt bin ich zu beschäftigt. Das Fest ist mir nicht mehr wichtig genug, da meine Zeit begrenzt ist und ich etwas Besseres vorhabe. Selten sind die Ausreden die wahren Gründe, wenn Jesus uns ruft, oder? Einige sagen heute, dass sie Probleme mit Aussagen von Jesus haben. Sie haben intellektuelle Probleme. Kann ich nachvollziehen, ja. Diese können in unserer postmodernen Gesellschaft, gibt es Aussagen, die keinen Bestand haben, werden Leute sagen. Aber für viele, nicht für alle, die das sagen, ist dieses Problem nicht das Einzige oder das Wesentliche oder der wahre Grund. Sie verstehen die Aussagen und die Aufforderungen Gottes sehr, sehr genau. Sie möchten nur nicht die moralischen und ethischen Werte für ihr eigenes Leben übernehmen. Sie wollten nicht gehorsam folgen. Einige sagen, ich mag Jesus, ich mag ihn wirklich. Aber ich kann nicht akzeptieren, dass Jesus Herr über mein gesamtes Leben ist, weil es Bereiche in meinem Leben gibt, über die möchte ich selbst bestimmen. Zu sagen, dass er der Herr über alles ist, bedeutet, dass ich mich ändern muss. Und das will ich doch nicht wirklich, oder? Die Gründe, die wir hervorbringen, entsprechen selten den wahren Gründen, warum wir Jesus nicht nachfolgen. Der zweite Fakt, welchen Jesus auch heute noch von uns hört, hat mit unserer ersten Liebe zu tun. Unsere Ausreden spiegeln unsere wahren Werte und wahren Prioritäten im Leben wider. Das, was die Gäste dort unausgesprochen zum Ausdruck bringen, ist ihre erste Liebe. Das, was sie davon abhält, zum Fest zu gehen und daran teilzunehmen, sind ihre eigenen Werte und Prioritäten, die wichtiger, die bedeutender und die gewinnbringender sind als das Fest, zu dem sie eingeladen sind. Unsere Ausrede, Jesus nicht nachzufolgen, nicht das zu tun, spiegelt unsere wahre Identität und unser eigenes Konzept von Sicherheit wider. Unsere Ausreden bringen zum Ausdruck, wo wir unseren persönlichen besten Vorteil sehen, uns den höchsten Gewinn erwarten, der sich uns verspricht und das, was uns die größte Bedeutung beimisst. Wir sagen zum Beispiel, ich kann nicht mehr Zeit für Bibellesen, für Lobpreis und Gebet investieren, weil ich einfach zu beschäftigt bin, weißt du, René, mit anderen Dingen. Mit anderen Dingen. Mit anderen Dingen als Zeit mit Jesus, anderen Dingen als Zeit mit demjenigen zu verbringen, der uns unendlich liebt und der alles für uns gegeben hat, der Schlüssel zum Leben, der das beste Fest aller Zeiten für uns vorbereitet hat? Wenn ich mir die Zeit nicht nehmen will, mit Jesus so unterwegs zu sein, dass meine Beziehung zu ihm wächst, ich ihn und sein Wort besser verstehen und kennenlernen und lieben lernen möchte, dann bedeutet das schlicht und einfach, dass ich mehr mit etwas oder jemandem verbunden bin als mit Christus. Alles, womit ich vielleicht in Verbindung stehe, kann super gut sein, ja? Aber es steht einfach nur höher und ist wichtiger als Christus in diesem Augenblick. Als der, der dich unendlich liebt. Der Gastgeber des Lebens. Mir persönlich ist das aufgefallen. Mich hat der Text angesprochen. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen, dass wir in einem Atemzug sagen können, ich habe keine Zeit für Jesus. Und im nächsten Augenblick sitze ich vorm Fernseher, schaue mir Netflix an, Lieblingsserien, Folge 40 von Suits oder Good Wife oder den Fernseher. Ich bin nicht gegen Serien, ich bin nicht gegen gute Freizeitgestaltung und Abwechslung im Leben, aber ich glaube, wir haben alle den nötigen Feinsinn, um im Leben festzustellen, was uns im Leben mehr oder auch weniger wert ist als die Beziehung zu Jesus. Es ist alles eine Sache der Prioritäten und Werte und der Treue in unserem Leben. Unsere Ausreden spiegeln unsere wahren Werte und Prioritäten im Leben wider. Der dritte Fakt, den Jesus auch heute noch von uns hört, spiegelt wider, was wir über den Gastgeber denken. Unseren Eindruck von ihm. Einige unserer Ausreden bringen zum Ausdruck, dass nach reifer Überlegung Jesus und sein Königreich doch nicht so einladend sind, wie es im ersten Augenblick vielleicht der Schein gemacht hätte. Ich glaube, laut würden wir das nie sagen, oder? Aber ist es nicht genau das, was wir mit unserem Verhalten an dieser Stelle zum Ausdruck bringen? Danke, Jesus, aber da sind noch ein paar bessere Angebote. Jesus, du bist wirklich, wirklich ein toller Typ, aber aktuell ist das, was du mir anbietest, nicht viel besser als das, was die Welt mir anbietet. Jesus, die Art, wie du lebst, ist weltfremd. Die hat keinen Bezug mehr zum Leben. Selig sind die Sanftmütigen, ernsthaft. Selig sind die Dürsten nach Hunger und Gerechtigkeit. Jesus, merkst du nicht, dass die Menschen nach Anerkennung und Macht streben und dass das erfolgsversprechend ist? Liebe deine Feinde. Weißt du, was mit denen passiert, die Feinde lieben? Denen zu vergeben, die mich verletzt haben? Mein Leben zu verlieren, um es zu gewinnen? Jesus, bist du noch ganz bei Trost? Wer sein Leben verliert, der verliert es. Vielleicht formulieren wir das nicht exakt so, aber unsere Ausreden sagen genauso etwas in der Art aus. Unsere Ausreden bringen unseren Eindruck vom Gastgeber des Festes zum Ausdruck. Hörst du die Trauer in seiner Stimme? Ich höre in der Traurigkeit der Stimme von Jesus die Frage, die Gott an Jeremia stellt oder an Micha. Was hast du an mir auszusetzen, dass du dich von mir entfernst? Was habe ich getan, dass du denkst, dass ich dich nicht lieben würde? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht, dass du glaubst, dass du mir nicht das wahre Leben schenken wirst? Was lässt dich denken, dass wenn du mit dem ganzen Herzen mir nachfolgst, dass ich dich fallen lasse? Liebe Gemeinde, vielleicht sollten wir das mal genau so zum Ausdruck bringen. Vollkommen ehrlich, unverblümt. Er weiß es ohnehin. Das Leben, das du versprichst, ist nicht das, was du scheinst. Du kannst mir keine Sicherheit geben, wenn ich dir mit ganzem Herzen nachfolge. Hast du das je gemacht? Versuch's. Stell dich unter das Kreuz, den Ort, wo er sein Leben für dich gegeben hat, und sage, dein Angebot ist zu klein, dass ich mein Leben ändere, dass ich dir ganz nachfolge. Ich möchte dich mit diesem Text heute Morgen einladen. Ich möchte dich ermutigen, dass du mit deinen Ausreden, mit deinen echten Entschuldigungen im Leben zu Jesus gehst und dass du ihm sagst, was dich bewegt, das, was dich bremst, das, was dich hindert, ganz ehrlich und unverblümt. Und mach dir Gedanken darüber. Die sind nicht direkt da. Überleg mal, wo du
einfach da drinne stehst und nicht weiterkommst und sag ihm ganz ehrlich, was dich davon abhält, ihm 100% zu folgen und stell es unter das Licht des Kreuzes, dort, wo er für dich alles gegeben hat und lass dich von seiner Liebe überraschen, von diesem Abenteuer und von diesem sensationellen Fest, was auf dich wartet. Ich möchte dich ermutigen, falls du Fragen hast, inhaltliche Fragen, intellektuell einfach hängen bleibst, such dir einen Gesprächspartner in der Gemeinde. Unsere Gemeinde ist gesegnet mit Theologen und Seelsorgern. Wir haben tolle Teams hier. Und ich bin mir absolut sicher, dass jeder sich von denen gerne die Zeit nimmt, um mit dir genau da in die Tiefe des Wortes Gottes einzudringen. Und ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich drängen, wie es der Diener in dem Gleichnis getan hat bei der letzten Gruppe, wo er gedrängt hat, mit der Liebe Jesu diese Einladung Gottes anzunehmen und beim Fest dabei zu sein. Das Abenteuer Gottes vollumfänglich für dein Leben wahrzunehmen und zu leben. Komm, alles ist fertig. Ganz erfüllt, reich beschenkt, so lebendig, so erfrischend, so verschwenderisch, so tief, so ehrlich, so vollumfänglich. Das beste Fest. Amen.